Mensch, erkenne dich selbst. Dieses Grundmotto des Heiligen Vaters hat viele Auswirkungen, auch in der Ökumene. Darüber wollen wir uns heute unterhalten. Ich bin Albrecht Brandenstein Zeppelin. Zu Gast im Studio habe ich heute Pfarrer Erich Maria Fink. Pfarrer Fink, Sie haben sich tief mit dem Denken des Papstes Johannes Paulus II. Beschäftigt. Was hat das Grundmotto, sein Grundmotto, Mensch, erkenne dich selbst, mit seiner Ökumene, mit seinen neuen Initiativen zu tun?
Das Neue in der Ökumene, das kommt ja eigentlich vom Zweiten Vatikanischen Konzil her. Dort wurde ein ganz neuer Weg für die Kirche in der Ökumene. Das bedeutet, im Verhältnis zu den anderen christlichen Glaubensgemeinschaften geprägt, ausgesprochen. Aber dass auf diesem Weg der Ökumene die Kirche einen solchen Schwung erlebt hat, einen neuen Schwung, das hängt ganz bestimmt auch damit zusammen, dass der Heilige Vater auf diesem neuen Ansatz aufbaut. Und damit man selber auch den Schwung mitvollziehen kann, lohnt es sich wirklich, diese Zusammenhänge sich genauer anzuschauen.
Wie war denn der Ökumene-Ansatz vor dem Zweiten Vatikanum?
Der Ökumene-Ansatz vor dem Zweiten Vatikanum hat darunter gelitten, dass man sich auf sich selber verschlossen hat. Es gab zur Zeit von Papst Pius XII. Folgende Aussagen. Ja, warum sagt man denn dauernd, die Kirche sei gespalten, die katholische Kirche ist doch eins? Und man hat sich gar nicht dazu angetrieben gefühlt, über den Tellerrand rauszuschauen und zu sagen, die anderen Getauften gehören doch auch irgendwo zur Kirche mit dazu und die Jünger Christi sind eben noch nicht eins und sind gespalten. Und erst das Zweite Vatikanische Konzil hat einfach hier eine ganz neue Weite gebracht. Und Papst Johannes Paul II., er hat von seinem Grundansatz her ein Kirchenverständnis entwickelt, das es ihm erlaubt, einerseits das Selbstverständnis als katholische Kirche beizubehalten und trotzdem diese Sehnsucht Jesu nach der Einheit aller Christen voll und ganz in die katholische Kirche reinzubringen.
Bevor wir uns jetzt mit dem Ansatz von Papst Johannes Paul II. Weiter unterhalten, würde ich gerne noch hören, welche neue Weite hat das Zweite Vatikanum in die Ökumene gebracht?
Dass man grundsätzlich einfach anerkennt, wir sind durch die Taufe alle in Christus vereint und uns verbindet mehr als uns trennt. Das ist auch ein Satz, auf dem unser Papst immer wieder aufbaut. Wenn ich mit anderen Religionen ins Gespräch komme, dann spreche ich von Dialog. Aber wenn ich von Ökumene spreche, dann geht es mir darum, es ist eigentlich ein kirchliches Ereignis. Wir alle gehören zwar auf unterschiedliche Weise, aber wir gehören zu dem einen Herrn, zu Christus. Und wir sind hier, wenn wir Ökumene betreiben, in Christus, beieinander, im gemeinsamen Gebet, in der gemeinsamen Anerkennung des einen Herrn, der uns erlöst, und auch im einen Glauben an diesen Christus.
Mensch, erkenne dich selbst, der Grundansatz des Heiligen Vaters, Papst Johannes Paul II. Wie hat dieses Grundmotto jetzt mit seinem persönlichen Ansatz in der Ökumene zu tun?
Mensch, erkenne dich selbst. Der Heilige Vater geht davon aus, wenn der Mensch versucht, sich selber zu erforschen, zu entdecken, dann erkennt er die Wahrheit über den Menschen. Und der Schlüssel für unseren Heiligen Vater ist dieses Paradoxon der menschlichen Person. Er erkennt, die menschliche Person, sie hat ihr eigenes Ich, ihre eigene Subjektivität, den Reichtum ihres Herzens, aber sie kann diesen Reichtum nur dann erschließen, in Besitz nehmen und vergrößern, wenn sie diesen Reichtum verschenkt. Eigentlich ein Widerspruch, ein Paradoxon. Aber das hat das Zweite Vatikanische Konzil auch so formuliert. Das Wesen der Person besteht darin, oder sie verwirklicht sich dadurch, dass sie sich hingibt In der Hingabe verwirklicht sich die Person. Und das ist die Grundlage auch für das ganze Kirchenverständnis. Das neue Selbstverständnis von Kirche lautet so, dass ich jeden Heiß-Egoismus überwinde und diese Vorstellung, ich bin in der Kirche, damit ich gerettet werde und außerhalb der Kirche gibt es kein Heil. Und auch hier, das Wesen der Kirche ist Hingabe und zwar im Sinne der Stellvertretung. Die Kirche ist in der Hand Gottes Werkzeug, damit mit Hilfe dieses Werkzeuges durch die Kirche Gott seinen Segen der Welt zukommen lässt. Die Kirche ist nicht die Gemeinschaft der einzigen Auserwählten, die gerettet werden, sondern Gott benutzt die Kirche als Werkzeug, um seinen Segen, sein göttliches Leben, sein Heil anderen Menschen zukommen lassen zu können. Und wenn ich so Kirche sehe, dann bin ich natürlich viel entspannter im Zugehen auf die anderen. An allererster Stelle im Zugehen auf die Schwestern und Brüder von christlichen Glaubensgemeinschaften, die, wie das jetzt das Zweite Vatikanische Konzil formuliert, noch nicht die volle Gemeinschaft mit der katholischen Kirche haben, aber Wesentliches gemeinsam und damit verbunden mit der Kirche und Teil der Kirche sind.
Und dieses Wesentliche, was sie gemeinsam haben, ist wesentlich mehr wie das Trennende. Und das betont ja der Papst auch dauernd.
Jawohl. Und das Wesentliche ist, sie sind eingegliedert in Christus durch die Taufe, die wir als gültig anerkennen. Und auch das wurde noch nie so deutlich ausgesprochen wie durch das Zweite Vatikanische Konzil. Dazu kommt jetzt folgender Gedanke vom Heiligen Vater, nämlich die Kirche versteht er eben als dieses Werkzeug. Und er hat immer dieses Bild vor Augen, Christus und die Kirche, der Bräutigam und die Braut sind gemeinsam dieses Ursakrament, die Quelle, aus der das göttliche Leben strömt für die Welt. Und je bräutlicher dieses Verhältnis gelebt wird, je vollkommener diese Braut sich zeigt und sich Christus zuwendet, umso mehr kann sie der Welt dienen, umso mehr kann sie die Welt in die Einheit mit Gott führen und Frieden unter die Völker bringen. Und die Braut ist eben unvollkommen, Runzeln hat sie, wie Paulus sich da ausdrückt, wenn die Christen unter sich gespalten sind. Und dieser Grundgedanke drängt den Papst so sehr auf das Bittgebet Jesu, lass doch meine Jünger eins sein und unum sind, wirklich sich ganz zu eigen zu machen, und er brennt in seinem Herzen. Da ist dieses Feuer der Ökumene da. Wir dürfen nicht länger in dieser schweren Sünde verharren, dass wir als Jünger Christi getrennt sind und als Braut Christi im Prinzip vor der Welt nicht erscheinen können, weil wir kein Bild abgeben für eine wahre Braut, solange wir gespalten sind, getrennt sind. Das sind diese beiden Dinge vom Grundansatz her. Auf der einen Seite machen sie ihn gelassen, entspannt, weil es im ökumenischen Gespräch jetzt nicht darum geht, dass ich jemanden in die katholische Kirche holen muss, weil er sonst gar nicht gerettet werden könnte oder in der Hölle wäre, sondern es geht hier um einen positiven Auftrag. Die ganze Welt kann von der Kirche unendlich mehr gewinnen, wenn die Jünger Christi eins sind. Und es geht über diese Logik hinaus, die wir aus dem hohen priesterlichen Gebet kennen, wo es heißt, Vater, lass meine Jünger, alle, die an mich glauben, eins sein, damit die Welt glauben kann, dass du mich gesandt hast. Es geht nicht nur darum, dass jetzt ein gemeinsames Zeugnis für Christus gegeben wird, also so, das, was man sieht, überzeugt mich jetzt mehr, sondern es geht noch tiefer. Wenn sie eins sind, dann kann Gott seine Gnade, ein unsichtbares Geheimnis, auf eine ganz andere Weise, reichere Weise schenken.
Welche konkreten Initiativen hat nun der Heilige Vater in der Ökumene auf der Basis dieses Grundansatzes hervorgebracht?
Es sind unendlich viele. Angefangen, dass er selber eine protestantische Kirche betreten hat als erster Papst und dort gebetet hat. Er hat auf allen Ebenen den ökumenischen Weg gefördert, angestoßen und auch konkrete Ergebnisse erzielt. Ich möchte mal auf ein konkretes Beispiel kommen. Jetzt diese Übergabe der Ikone von Kasan. Es ist ja wirklich für speziell jetzt diese Bemühungen der Einheit mit der russisch-orthodoxen Kirche, war es ein Meilenstein, ein historisches Ereignis.
Warum ist diese Ikone so bedeutend?
Sie ist zunächst einmal bedeutend für Russland. Sie kommt aus Kasan, das liegt im Süden, eigentlich in einem muslimischen Gebiet, und war für Russland bedeutend in der Verteidigung des Landes. Und da gibt es so eine ganze Reihe von Ikonen, denen Russland so ein bisschen seine Identität zuschreibt. Und da gehört eben die Ikone von Kasan ganz wesentlich dazu. Und
wie kam die in den Besitz des Papstes?
Sie ist verloren gegangen in den Wirren des vergangenen Jahrhunderts, Kommunismus, Kriege, taucht in Amerika auf. Und die Blaue Armee, also diese Laienbewegung, die sich Fatima irgendwo als Gnadenquelle erschlossen hat, sie haben diese Ikone erworben und nach Fatima gebracht. Und als der Papst seinen Besuch in Fatima machte, da wurde ihm diese Ikone als Geschenk angeboten von der Blauen Armee. Er hat sie mit nach Rom gebracht. Und sie war ja 11 Jahre lang ungefähr in seinem Privatgemach. Und wie er jetzt bezeugt, hat jeden Tag vor dieser Ikone um die Einheit zwischen Ost und West gebetet. Ah, ja. Diese Einheit, die ja schon fast 1000 Jahre verloren ist. Und jetzt war es so, er wollte immer diese Ikone persönlich dem Patriarchen übergeben. Und zwar anlässlich eines Pastoralbesuchs in Russland. Und wir kennen ja diese Probleme, der Patriarch, gerade nach der Perestroika. Er war zuerst mal darauf konzentriert, die neue politische Situation auszunutzen für einen Aufschwung der russisch-orthodoxen Kirche. Erlebt mehr und mehr auch die Probleme. Zehntausende haben sich taufen lassen, die aber deswegen mit der orthodoxen Kirche überhaupt keinen tieferen Kontakt gefunden haben, weder zum Glauben noch zum Leben der Kirche. Und irgendwo spürt die orthodoxe Kirche den Mangel an pastoraler Erfahrung und hat deswegen irgendwo auch Angst vor der katholischen Kirche und vor allem auch vor der Autorität des Papstes. Und es ist auch im Selbstverständnis so, sie betrachten die katholische Kirche eben nicht als eine echte Schwesternkirche, als einen Ort, in dem man selig werden kann, sondern meinen, man müsste dadurch zuerst in die orthodoxe Kirche übertreten. Und immer wieder kommt der Satz, wenn ich dem Papst einen Bruderkuss gebe, dann vermittle ich einen Irrtum, eine falsche Botschaft an die Leute. Die meinen, es ist gleichgültig, ob man in der katholischen Kirche ist oder in der orthodoxen Kirche. Allerdings, es ist wohl irgendwo auch nur ein Vorwand. Im Vordergrund stehen menschliche Überlegungen und einfach die Angst, Macht zu verlieren, Einfluss zu verlieren. Aber jetzt hat ja der Papst, als er gemerkt hat, ein Besuch in Russland wird immer unwahrscheinlicher, obwohl er von Präsidenten eingeladen wurde, er sagte immer, ich nehme Rücksicht, wenn der Patriarch nicht möchte, werde ich nicht nach Russland kommen. Ja, er hat jetzt in aller Demut sich bereit erklärt, er lässt die Ikone überbringen durch eine Delegation. Und ich muss ja sagen, von meinen Erfahrungen aus Russland her, es ist eine göttliche Fügung. Diese Überbringung der Ikone durch eine Delegation hat eine solche gewaltige Wirkung entfaltet. Da haben natürlich die Medien eine sehr gute Arbeit geleistet. Im letzten Winkel von Russland haben alle Menschen mitbekommen durch wochenlange Berichterstattungen und Live-Übertragungen. Die katholische Kirche liebt Russland und möchte nichts anderes als Einheit mit der russisch-orthodoxen Kirche. Diese Botschaft kam rüber. Unser Papst hat ja sehr deutlich zum Ausdruck gebracht in der Sprache, in der Wortwahl, wie er dem Patriarchen begegnen will. Er nennt ihn meinen geliebten Bruder. Er nennt Er spricht am Ende mit brüderlichem Kuss, grüße ich ihn, dich. Er nennt die russisch-orthodoxe Kirche die heilige russisch-orthodoxe Kirche. Da gibt es zunächst eine Botschaft. In dieser Botschaft nimmt er ausdrücklich auch Bezug auf Fatima, um hervorzuheben, das ist kein Zufall, dass dort die Ikone war. Der Himmel selber hat die Katholiken eigentlich
ja aufgefordert, für die Rettung Russlands zu beten.
Ja, und damit in die Verantwortung genommen und gesagt, ihr sollt euch verantwortlich fühlen für Russland, obwohl dort russisch-orthodoxe Christen sind. Ja, und dann hat er, als er die Ikone dann im Petersdom übergibt und auf die Reise schickt, drei kurze Wünsche mit auf den Weg gegeben. Da sagt er, der erste Wunsch, wenn die Ikone da zum Patriarchen nach Russland kommt, dann soll man durch dieses Geschenk verstehen, wie sehr er, der Papst, den Patriarchen, den Heiligen Synod und das russische Volk liebt. Wie sehr er und die ganze katholische Kirche den Patriarchen und die russische Kirche lieben. Interessante Formulierung. Das Zweite, er sagt, mein Wunsch, dass man versteht in Russland, wie sehr der Papst, die katholische Kirche, die Reichtümer, die Traditionen der russisch-orthodoxen Kirche schätzt, hochschätzen. Und der dritte Wunsch, nämlich, dass verstanden wird die Sehnsucht der katholischen Kirche nach Einheit und dass wir ganz vertrauen auch, dass die Gottesmutter als Mutter der Kirche die Christen zusammenführt. Und diese drei Wünsche sind letztlich eine Spiritualität der Ökumene, spiegeln sie wieder, die uns unser Heiliger Vater an die Hand gibt. Man muss unterscheiden, er hat Initiativen in der Ökumene entwickelt, auf unterer Ebene, wie die Gläubigen zusammenkommen sollen, und Wege aufgezeigt, wie man auf höchster Ebene arbeiten muss. Und mit diesen drei Wünschen hat er eigentlich gezeigt, die Schritte auf der unteren Ebene. Das erste, er wünscht, dass die Christen aufeinander zugehen in dieser Liebe, das heißt, sich gegenseitig vollkommen annehmen, ohne diese Vorbehalte, dass wenn ich dem anderen begegne, schon mitbringe, den Versuch, den anderen zu ändern. Oder schon komme mit dem Wissen, er muss so und so werden, dass ich mit ihm kann.
Ihn zu lieben, wie er ist.
Diese vollkommene Annahme, so wie er einfach ist. Ja. Und das Fertigbringen, diese Gelassenheit mitzubringen, jetzt kein ungutes Gefühl dabei zu haben, wenn ich es einfach mal so lasse. Mhm. Und nicht getrieben sein von diesem Wunsch.
Ich muss ihn jetzt,
ja, das ist das Erste. Und da kommt natürlich sein Grundansatz durch. Das Zweite, wenn er sagt, die Reichtümer der orthodoxen Kirche. Welche Mühe hat sich der Papst gemacht, diese Reichtümer herauszuarbeiten? Hat verschiedene Dokumente dazu geschrieben. Zu diesen Jubiläen Cyril und Methodius, aber vor allem das Dokument Orientale Lumen, wo er genau im Einzelnen beschreibt, zwar hatte die orthodoxe Kirche nicht das Petrusamt, es ging verloren durch die Spaltung. Da gibt es natürlich Nachteile. In der Theologie hat man nicht das Lehramt, gibt es nicht die Möglichkeit, Beschlüsse zu fassen, weiterzukommen. Aber wo man weiterkam, und wo man viele Dinge bewahrt hat und vielleicht nicht bewahrt hätte, wenn man eins geblieben wäre, in der Spiritualität und auch im spirituellen Blick auf die theologischen Wahrheiten. Zum Beispiel, wie verstehe ich Kirche? Da ist im Westen tatsächlich mehr so ein Strukturverständnis entstanden. Der Papst, Jurisdiktion, die Bischöfe, die mit ihm vereint sind und so weiter. Und hier vielmehr der mystische Leib Christi. Man hat alle Geheimnisse mehr, Sakramentenleben, mystisch gesehen, ein großer Reichtum im Osten. Wir können jetzt da nicht näher drauf eingehen, aber der Papst sagt, wenn wir Christen einander begegnen, müssen wir uns die Mühe machen, als erstes mal das Gute und das Wertvolle beim anderen zu entdecken.
Der Papst hat ja auch eine wichtige Initiative ergriffen im Verhältnis zur evangelischen Kirche in Deutschland.
Jawohl.
Können Sie da noch mal die Grundansätze darlegen?
Das betrifft bereits die höchste Ebene. Es geht ja um diese, ich denke, Sie meinen die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre.
Ja.
Möchte ich gerne darauf eingehen. Aber voraus noch, wenn wir auf dieser Ebene bleiben, im Verhältnis zur evangelischen Kirche, zu allen Denominationen protestantischer Art, hebt er einfach hervor, Sie haben vieles verloren. Sakramente, Verständnis dafür, Priesteramt. Aber was Sie hatten, das Wort Gottes, die Bibel, da sind Sie im Grunde genommen besser damit umgegangen als die Katholiken und haben das mehr erschlossen und entdeckt als wir. Die Gläubigen, auch die Verantwortlichen der Kirche, und dafür können wir lernen. Und immer wieder hat der Papst hervorgehoben...
Auch das persönliche Gebet, das viele evangelische Christen...
Das war vor allem im Pietismus. Und ich meine, im Dritten Reich hat sich ja erwiesen, dass hier auch dieses persönliche Gebet Heilige hervorgebracht hat.
Ja.
Das ist auch etwas, wo in den Initiativen des Papstes eigentlich etwas ganz Neues darstellt, dass er sagt, der Heilige Geist hat diese Mauern übersprungen und hat in den verschiedenen anderen Konfessionen Heiligkeit hervorgebracht. Ganz im konkreten Umgang kommt es einfach darauf an, dass ich sage, ich mache mir die Mühe und entdecke das Gute in der evangelischen Nachbarpfarrei. Was ist hier an wirklich Christlichem sichtbar? In der Nächstenliebe, in der Begegnung mit Christus, in der Entscheidung für Christus, in der Abwendung von Sünde, in echter Bekehrung, bei den Baptisten, bei den Methodisten, in jeder Hinsicht. Da können wir als katholische Kirche noch viel, viel weiterkommen, wenn wir diesen Impuls des Papstes aufgreifen. Das ist der zweite Schritt. Und der dritte Schritt, ganz klar, wenn er davon spricht, gemeinsam für Christus Zeugnis ablegen, er fordert dazu auf, dass wir wirklich das, was wir gemeinsam tun können, auch tun. Gebete organisieren, Friedensinitiativen organisieren. Natürlich gibt es Grenzen, wie das gemeinsame Eucharistiefeier oder Abendmahl, wie es in der evangelischen Kirche bezeichnet wird. Hier ist die Einheit noch nicht da, aber jetzt sagt eben der Papst, was ist diese Spiritualität? Zuerst mal den anderen annehmen, so wie er ist, vollkommen annehmen. Das zweite, versuchen, das Gute in ihm zu entdecken. Das dritte, versuchen auch miteinander, das bereits zu leben, was möglich ist. Das sind eigentlich alles Wege.
Die gemeinsame Wahrheit leben. Zweites
Mal. Ja, aber von seinem Menschenbild her, von seinem personalen Ansatz, das Hingehen, das sich Hingeben dem anderen. Da bin ich total gefordert, in meiner Tugendhaftigkeit dieses Ego zu überwinden und ganz auf den anderen zuzugehen. Und sein Ansatz lautet ja so, je mehr der Mensch auf das Du zugeht, umso mehr kommt es zu einem Austausch. Und dieser Austausch ist gerade auf dem religiösen Gebiet, wenn wir von Ökumene sprechen, immer so, dass es Gott selber ist, der antwortet, der sein göttliches Leben mitteilt, den Heiligen Geist schenkt. Und die ganze Ökumene muss von der einen Grundüberzeugung leben. Einheit können wir nicht machen. Die besten Argumente zählen nicht. Und es hilft alles nichts, wenn ich sage, ja, das ist doch logisch, ich habe doch Recht. Rechthaberei wird die Einheit nicht schaffen. Einheit kann nur schaffen der Geist Gottes, die Gnade Gottes. Aber wir können durch nichts der Gnade Gottes den Weg mehr bereiten, als durch den Geist der Hingabe.
Wenn wir uns liebend an den anderen verschenken, werden wir selber bereichert, auch in der Ökumene.
Jawohl, und wir bereiten dem Herrn den Weg, dem Heiligen Geist, dass er wandelnd eintritt. Das ist eine Spiritualität der Ökumene, sie lebt vom Geist der liebenden Hingabe und braucht sehr viel Ehrlichkeit und Demut. Auf der höchsten Ebene, wir haben die gemeinsame Erklärung angesprochen, sagt er, hier muss mit allen Kräften des Verstandes, die mit der Wissenschaft, muss gerungen werden und auch wieder mit Demut, dass man sagt, gut, verzichtet man auf Begriffe aus der Vergangenheit, die belastet sind und versucht man wirklich, den anderen so zu verstehen, wie er sich selber versteht. Und dann wird man plötzlich bereit, auch mal über Schatten zu springen, eigene Schatten, und auf einen anderen zuzugehen. Und es ist wirklich gelungen mit dieser gemeinsamen Erklärung. Die ganze protestantische Theologie hatte von Luther her eigentlich verlorenes Verständnis dafür, dass es göttliches Leben in der Welt gibt, was die Welt verändert. Und in der gemeinsamen Erklärung ist zum ersten Mal nach 400-500 Jahren die evangelische Kirche dazu gekommen zu sagen, das erkennen wir ganz neu an.
Mensch, erkenne dich selbst, verschenke dich liebend an den anderen und Gott wird dich reich beschenken, auch in der Ökumene. Das ist der Grundansatz des Heiligen Vaters. Ich bedanke mich für dieses Gespräch und freue mich auf unsere nächste Runde, wenn Sie wieder dabei sind.